Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Ein amerikanischer Flugzeugträger ist auf dem Weg in den Nahen Osten am Tag, an dem der Iran ein Stück von der Atomvereinbarung abrückt. Außenminister Heiko Maas ist besorgt.
Unsere Haltung ist und bleibt, wir wollen das Abkommen erhalten, insbesondere um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz einer Nuklearwaffe kommt.
Die Entscheidung in Teheran und die möglichen Folgen, das ist der Schwerpunkt in dieser Sendung. Wir berichten über die Resonanz im Iran und bei der Europäischen Union. Und wir sprechen dann mit der Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Außerdem in diesem Journal vor Mitternacht. Die Regierung stockt das Wohngeld für Geringverdiener auf. In Kabul attackieren die Taliban eine Hilfsorganisation. Und wir ziehen gegen Ende dieser Sendung Bilanz der diesjährigen Internetkonferenz Republika. 23 Uhr und 11 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Ein schreckliches Abkommen für die USA und für die Welt nannte Donald Trump den Vertrag mit dem Iran schon von Anfang an. Am 8. Mai 2018 kündigte er die Vereinbarung einseitig auf. Genau ein Jahr hat sich Teheran also Zeit gelassen, um zu reagieren. Bis heute hält sich das Land an das Abkommen. In zwei Punkten soll das jetzt nicht mehr geschehen. Über die Resonanz auf diese Ankündigung berichtet Karin Senz.
Die Zeitungen im Iran haben es auf den Titelseiten. Man hat es satt zu warten, bis sich die Lage verbessert. Die Geduld ist am Ende, sagt nicht nur Präsident Hassan Rouhani heute Vormittag. Auch Sayed, ein Mann um die 50, sieht keinen anderen Ausweg. Das war das Beste, was wir haben machen können. Es muss Vergeltungsmaßnahmen geben. Wir können mit ihnen politisch nicht mithalten. Das ist offensichtlich. Das sieht auch der Iran-Experte Ali Fatullah Nechat vom Brookings-Institut in Doha so. Wie schon im Vorfeld des Atomabkommens 2015 sah es Teherans Ziel, nicht mit leeren Händen in Verhandlungen zu gehen.
Damals haben die USA die Forderung nach Nullanreicherung ja fallen gelassen, was den Weg dafür bereitet hat, dass es dann zu erfolgreichen Verhandlungen im Nuklearstreit gekommen ist. Deswegen will Iran Verhandlungsmasse wieder aufbauen, um auf Augenhöhe oder zumindest nicht aus einer Position der Schwäche, wie es gerade der Fall ist, neue Verhandlungen zu treten.
Allerdings ist das Vertrauen vieler Iraner in den Verhandlungspartner USA, seitdem Trump das Abkommen vor genau einem Jahr aufgekündigt hat, erschöpft. Auch der Teheraner Sayed hält von neuen Verhandlungen wenig. Es war von Anfang an klar, dass sie niemals unseren Verpflichtungen nachkommen würden, weil sie sich in der Position der Macht befinden und wir in einer Position der Schwäche sind. Wir sollten nicht zu ihnen gehen, um die Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Der Druck auf Teheran, was zu unternehmen, ist in den letzten Monaten gewachsen. Die Wirtschaftskrise im Land hat sich durch die US-Sanktionen weiter verschärft. Den Menschen geht es immer schlechter. Dadurch wurden sie auch immer unzufriedener mit der eigenen Führung. Trotzdem schweißen sie die Drohungen aus Washington zusammen. Der Iran ist nicht alleine schuld. Auch die USA haben ihren Teil dazu beigetragen. Und jetzt verhalten sich beide wie sture Kinder, sagt die junge Teheranerin Shima. Diese Sturheit könnte aber gefährlich werden, wird international befürchtet. Denn der Nahe Osten ist leicht zu erschüttern. US-Außenminister Mike Pompeo warnt, ein Angriff des Iran stehe unmittelbar bevor. Dass Washington seinen Flugzeugträger Richtung Persischer Golf geschickt hat, hat dagegen im Iran beunruhigt. Sayed meint, wenn sie politisch nicht gewinnen können, greifen sie uns an. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Da gibt es keine Alternative. Wir können nur kapitulieren oder uns auf Krieg einstellen. Die junge Iranerin Shima dagegen will das am liebsten gar nicht zu ernst nehmen. Das ist doch alles nur Propaganda. Es wird keinen Krieg geben. Klar, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe dazu keine Studien gelesen. Aber auch der Iran-Experte Ali Fatullah Nejad glaubt, dass im Moment vor allem verbal aufgerüstet wird.
Ob dadurch aber die Kalkulation der amerikanischen und der iranischen Seite, dass man eigentlich nicht an einem Krieg interessiert ist, sich ändert, das steht auf einem anderen Blatt. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass für beide Seiten die Kosten einer kriegerischen Auseinandersetzung zu unkalkulierbar sind.
Schon jetzt ist von weiteren US-Sanktionen gegen den Iran die Rede. Die Position für die verbleibenden Partner im Atomabkommen wird durch all das nicht leichter. Ihr Ziel sei es immer noch, daran festzuhalten, sagt Außenminister Maas.
Informationen von Karin Senz. Ob die Vereinbarung mit dem Iran überhaupt noch zu retten ist, daran hat es gerade in Brüssel seit Monaten schon erhebliche Zweifel gegeben. Den Willen dazu bekundet hat Europa immer mit Nachdruck, aber erkennbar wurde auch, dass die Europäische Union tatsächlich nur wenig tun kann. Über die europäischen Reaktionen auf die Ankündigung aus Teheran berichtet Astrid Korall.
Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini saß 2015 mit am Verhandlungstisch, als das Nuklearabkommen mit dem Iran vereinbart wurde. Seitdem kämpft sie um den Deal, erklärte im vergangenen Jahr, als Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Abkommen verkündete,
"The nuclear deal with Iran is crucial."
Das Nuklearabkommen mit dem Iran ist entscheidend für die Sicherheit der Region, von Europa und der ganzen Welt. Wir vertrauen ganz der Arbeit und Kompetenz der Internationalen Atomenergiebehörde, die 10 Berichte veröffentlicht hat, dass der Iran seinen Verpflichtungen vollständig nachkommt.
That Iran has fully complied with its commitment.
Nun, genau ein Jahr nach Trumps Entscheidung, will auch der Iran das internationale Abkommen teilweise aussetzen. In Brüssel reagiert man darauf zurückhaltend. In einer kurzen Stellungnahme der EU heißt es, man nehme die iranische Ankündigung mit Besorgnis zur Kenntnis. Man werde die Auswirkungen analysieren und bleibe dem Abkommen weiterhin voll und ganz verpflichtet. Das klang nach dem Ausstieg der USA nicht viel anders. Deutschland, Frankreich und Großbritannien gründeten danach eine Zweckgesellschaft, mit der es möglich sein soll, trotz strenger US-Sanktionen Geschäfte mit dem Iran abzuwickeln. Allerdings ist diese Gesellschaft noch nicht im Einsatz. Und die neuen iranischen Pläne dürften die Sache nicht leichter machen. Der SPD-Europaabgeordnete Anne Lietz erinnerte daran, dass die Europäer nach der Kündigung der USA dem Iran beigestanden hätten. Dessen Ankündigung sei nun ein fatales Signal.
Das Atomabkommen ist international geltendes Recht und dementsprechend fordere ich die Iraner auf und die iranische Regierung, jetzt nicht diesen Kurzschlussreaktionen ebenfalls zu vollziehen, nur weil die USA weiter Druck aufbaut.
Mit Besorgnis beobachte er auch die verschiedenen Aktivitäten der USA in der Region, so Lietz. Die, so seine Befürchtung, durch den teilweise iranischen Rückzug aus dem Atomabkommen noch instabiler werden könnte. Ähnlich drückte sich David McAllister von der CDU aus. Die Rolle des Iran in der Region verfolge man in Brüssel schon seit längerem kritisch.
Mit Blick auf die ballistische Aufrüstung, mit Blick auf die Destabilisierungsversuche in der Nachbarschaft oder auch die Vernichtungsrhetorik gegenüber Israel, das alles ist inakzeptabel. Und das Atomabkommen ist sicherlich nicht perfekt. Es hat jedoch systematisch und überprüfbar verhindert, dass der Iran Atomwaffen herstellen konnte. Und deshalb hat die Europäische Union, ebenso wie China und Russland, an diesem Abkommen uneingeschränkt festgehalten.
Am kommenden Montag treffen sich die Außenminister der EU in Brüssel. Und seit heute haben sie mit dem Iran einen weiteren Punkt mehr auf der Tagesordnung.
Astrid Korall. Über die Entscheidung des iranischen Präsidenten konnte ich vor dieser Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat von der Stiftung Wissenschaft und Politik sprechen. In 2 Punkten will Teheran Auflagen aus dem Abkommen künftig nicht mehr erfüllen. Ist das also eine vergleichsweise moderate Strategie oder gießt der Iran mit seiner Entscheidung Öl ins Feuer? Das habe ich als erstes gefragt.
Ich denke schon, dass es ein riskanter Schritt ist, den Teheran hier geht, weil er durchaus dazu führen kann, dass wir schon in wenigen Wochen oder Monaten ganz ohne Atomvereinbarung dastehen. Man muss aber auch sagen, dass im Prinzip alle Seiten im letzten Jahr oder nahezu alle Seiten im letzten Jahr viel gepokert haben und Iran hat jetzt eben den Einsatz erhöht und das ist auch aus Teherans Sicht quasi folgerichtig. Also genau heute vor einem Jahr haben die Amerikaner angekündigt, dass sie sich nicht länger an die Atomvereinbarung gebunden fühlen. Teheran zieht jetzt nach. Mit dem Unterschied eben, dass sie aber nur teilweise die Vereinbarung nicht umsetzen wollen. Aber das ist schon eine schrittweise graduelle Eskalation.
Sie haben gesagt, der Schritt war folgerichtig. Warum sagen Sie, dass der gewissermaßen unausweichlich ist, diese Antwort?
Für Iran ist sie gewissermaßen unausweichlich, weil man eben seit einem Jahr feststellen musste, dass es den Europäern nicht gelingt, die Sanktionen der Amerikaner gewissermaßen zu kompensieren oder auch nur ihren eigenen Teil der Atomvereinbarung zu erfüllen. Der Druck hat in dem letzten Jahr auch kontinuierlich zugenommen. Das heißt, die Situation hat sich für Iran nicht nur nicht verbessert, sondern auch kontinuierlich verschlechtert. Und in Iran gibt es ohnehin nur sehr wenig Möglichkeiten, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also man kann nicht diplomatisch wirklich antworten, man kann nicht wirtschaftlich antworten. Man könnte regionalpolitisch antworten und das ist auch eine ja ein Szenario, das uns bevorstehen könnte, dass es hier zu größeren Spannungen in der Region kommt. Und das, was Iran ansonsten verbleibt, ist es, zumindest nukleare Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Dass das ein riskanter Schritt ist, das dürfte ja auch den Verantwortlichen in Teheran bewusst sein. Welches Ziel verfolgt denn der Iran mit diesem Schritt?
Ich denke, Iran will eine Art 2003-Szenario rekreieren. Also wenn wir uns zurückerinnern an 2003, da gab es ja ernsthafte Bedenken innerhalb der europäischen Staaten, dass es zu einer militärischen Eskalation kommen könnte zwischen Iran und den USA aufgrund des Atomprogramms. Und das hat damals ja drei europäische Außenminister dazu bewegt, nach Teheran zu fahren, nämlich den deutschen, den französischen und den britischen Außenminister. Und sie haben sich dort ganz aktiv um eine diplomatische Lösung bemüht. Das war ja quasi der Anfang der nuklearen Verhandlungen, die mehr als 10 Jahre später zu einer Atomvereinbarung geführt haben. Ich denke, was Teheran jetzt versucht, ist im Grunde genommen, diese ja, ähnlich geartete Dringlichkeit quasi zu rekreieren und damit neue Bewegungen ins Spiel zu bringen.
Auffällig ist, dass Russland und China in Teheran sozusagen von der Kritik ausgenommen worden sind und der Blick doch sehr nach Europa gerichtet wird. Der Vorwurf ist, Europa hat schlicht nicht geliefert im letzten Jahr. Ist dieser Vorwurf gerechtfertigt?
Der Vorwurf ist sicherlich berechtigt, insofern als es den Europäern eben nicht gelungen ist, ihre eigenen großen Unternehmen vor US-Sanktionen zu schützen. Also wir haben leider noch immer nicht diesen Grad an strategischer Autonomie erreicht, den wir eigentlich erreichen müssten, wenn wir als unabhängiger, autonomer Akteur eigenständig Politik betreiben wollen. Insofern ist die Kritik nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist klar, dass angesichts der derzeitigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen den Europäern schlicht nicht möglich sein wird, Iran kurzfristig die wirtschaftlichen Erleichterungen zu bringen, die sich Iran erhofft. Ich denke, das weiß Teheran auch. Sie wissen natürlich, dass die Europäer jetzt innerhalb von 60 Tagen nicht das liefern können, was sie in den letzten 12 Monaten schon nicht liefern konnten. Ich denke auch, dass es nützlich sein könnte, wenn die Europäer zumindest mit Instex den Anspruch erheben würden, mittel- bis langfristig den Handel wieder auszuweiten. Wenn sie also sagen würden, ja, es ist richtig, wir können kurzfristig beispielsweise nicht in das Ölgeschäft wieder einsteigen, aber wir haben den Anspruch, dass Instex innerhalb der nächsten Jahre tatsächlich über den rein humanitären Warenverkehr hinausgeht. Und wir sind bereit, folgende Schritte zu unternehmen, die die entsprechenden Weichenstellungen für die kommenden 5 bis 10 Jahre stellen. Ich glaube, das wäre ein Signal, das in Teheran tatsächlich auch eine Wirkung entfalten könnte und auch ein Signal, auf das Teheran wartet.
Sie sagen damit also auch, Europa ist mit seiner gewissermaßen Vermittlerrolle gar nicht gescheitert.
Also wenn wir von Vermittlerrolle zwischen den USA und Iran sprechen, dann gibt es ja de facto nicht viel zu vermitteln. Wenn Sie mit Vermittlerrolle meinen, dass die Europäer sich immer noch derart engagieren, dass Iran in der Atomvereinbarung bleibt, dann würde ich sagen, ist die Hoffnung noch nicht vollends verloren. Es gibt noch Möglichkeiten, von europäischer Seite auf Iran einzuwirken. Aber realistischerweise muss man auch sagen, das Szenario eines Zerfalls dieser Atomvereinbarung ist sehr real geworden.
Ist das unausweichlich? Wird das kommen, dass das Abkommen ganz und gar zunichte gemacht wird?
Das ist absolut nicht unausweichlich. Es gibt noch Dinge, die wir tun können. Ich denke, jetzt müsste erstmal höchste Priorität haben, dass die Europäer sicherstellen, dass Iran in den kommenden 60 Tagen nicht tatsächlich gegen die Atomvereinbarung verstößt. Das wäre nämlich sicherlich absolut inakzeptabel. Wir haben im Moment das Problem, dass die Gefahr besteht, dass Obergrenzen für den Bestand von schwach angereichertem Uran und Schwerwasser von Iran überschritten werden könnten. Und da besteht das Problem, dass Iran zwar in der Vergangenheit diese Überschüsse quasi ins Ausland exportieren konnte, aber US-Sanktionen, die seit Mai greifen, das quasi unterbinden. Das heißt, Iran wird aktiv darin eingeschränkt, überhaupt die Atomvereinbarung umzusetzen. Und hier müssen wir eingreifen. Also die Europäer müssen jetzt in enger Abstimmung mit den Chinesen, mit den Russen eine Lösung dafür finden, wie Iran diese Überschüsse aus dem Land schaffen kann. Russland wäre womöglich ein Abnehmerstaat, der in Frage käme. Und das würde heißen, dass wir einerseits Iran dabei unterstützen, die Atomvereinbarung tatsächlich umzusetzen und andererseits verhindern, dass Iran derartige US-Sanktionen überhaupt als Argument dafür nutzen kann, um die derzeitigen Maßnahmen zu rechtfertigen.
Das heißt, es gibt noch eine Chance, es gibt noch etwas, was Europa tun kann, obwohl man insgesamt sagen muss, auch dieser Schritt Teherans ist wieder ein Hinweis darauf, wie machtlos die EU insgesamt noch in solchen außen- und sicherheitspolitisch so wichtigen Fragen ist.
Es ist sicherlich, das muss man ganz nüchtern so sehen, der Fall, dass die Europäer sehr, sehr begrenzte Mittel gezeigt haben. Also in Iran ist ja durchaus der europäische Wille in den letzten Monaten anerkannt worden, in verschiedenen Bereichen der iranischen Eliten. Aber man zweifelt eben nach wie vor an den tatsächlichen Kapazitäten der Europäer. Noch gibt es die Wahrnehmung, dass doch mehr gemacht werden könnte. Und hier müssten die Europäer tatsächlich mehr liefern. Aber es bleibt doch festzuhalten, es gibt heute noch eine Atomvereinbarung. Und solange es die gibt, ist sie auch weiterhin schützenswert. Und dann gibt es auch weiterhin gewisse Möglichkeiten, auch auf europäischer Seite darauf hinzuwirken, dass es nicht tatsächlich zu einem Bruch mit den Verpflichtungen der Atomvereinbarung kommt von iranischer Seite.
Und das, obwohl die USA jetzt beispielsweise gerade einen Flugzeugträger in die Region entsenden und damit ja sozusagen auf der militärischen Seite dieser Auseinandersetzung mit dem Säbelrasseln sozusagen.
Sicherlich hat das militärische Eskalationspotenzial zugenommen, aber das ist ja eigentlich ein Grund mehr, dafür Sorge zu tragen, dass die Atomvereinbarung nicht zerfällt. Denn wenn wir morgen keine Atomvereinbarung mehr hätten, wären wir in einer Situation, in der die Internationale Atomenergieorganisation nicht mehr feststellen kann, ob Irans Atomprogramm rein zivilen Zwecken dient. Das heißt, wir hätten eine Unsicherheit, die beispielsweise für Staaten wie Israel oder Saudi-Arabien oder auch die Amerikaner inakzeptabel wäre und die Gefahr direkter Militärschläge gegen iranische Nuklearanlagen würde steigen. Wir hätten also die Gefahr einer militärischen Eskalation in der Region, die Spillover-Effekte auf andere Staaten haben könnte. Und wir hätten die Gefahr eines nuklearen Wettlaufs in der Region. Also zwei sicherheitspolitisch existenzielle Fragen, die für die EU natürlich noch ein besonderer Anreiz sind, sich erst recht dafür einzusetzen, dass diese Vereinbarung bestehen bleibt.
Azadeh Samirirat von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke für dieses Gespräch.
Gerne.
Und US-Präsident Donald Trump hat inzwischen weitere Sanktionen gegen den Iran angeordnet. Sie zielen auf die Exporte von Eisen, von Stahl, Aluminium oder Kupfer und damit auf die wichtigste Einnahmequelle im Iran neben dem Erdöl. 23 Uhr und 26 Minuten. Das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Wer nur wenig verdient und keine andere staatliche Unterstützung bekommt, der hat unter bestimmten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf einen staatlichen Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten der Eigentumswohnung. Das galt im Jahr 2017 für knapp 600.000 Haushalte in Deutschland. Heute hat die Bundesregierung beschlossen, dieses sogenannte Wohngeld zu erhöhen. Außerdem soll es künftig regelmäßiger angepasst werden und mehr der Geringverdiener erreichen. Den Sozialverbänden aber geht die Reform nicht weit genug. Panayotis Gavrilis berichtet aus Berlin.
Es ist lange vernachlässigt worden. Nun soll nach der letzten Reform von 2016 das Wohngeld angepasst werden. Für den Zeitraum ab 2020. Das Ziel, mehr Menschen sollen von dieser Sozialleistung profitieren und vor allem, es soll mehr Geld geben. Die Bundesregierung will das Wohngeld zudem an die Mietentwicklung anpassen. Und das nicht wie bisher in unregelmäßigen Abständen, sondern, so Bundesbauminister Horst Seehofer,
das Wohngeld soll künftig alle 2 Jahre an die eingetretenen Miet- und Preisentwicklungen angepasst werden. Das heißt, schon nach 2 Jahren wird es zu einer Dynamisierung kommen. Die ist im Gesetz als Auftrag festgelegt. Und auch darüber bin ich sehr froh.
Für einen Zwei-Personen-Haushalt, so rechnet das Seehofers Bauministerium vor, soll das Wohngeld in Zukunft um etwa 30% steigen. Das heißt von derzeit 145 im Monat auf 190 Euro. Wie viel Geld auf dem Konto am Ende tatsächlich landet, hängt aber von vielen Faktoren ab. Wie hoch ist die Miete, das Gesamteinkommen, wie viele Menschen leben im Haushalt und in welcher Stadt liegt die Wohnung? Für Horst Seehofer bleibt das Wohngeld unverzichtbar.
Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland hat auch das Wohngeld eine wichtige soziale Funktion, was gesellschaftspolitisch auch ungemein wichtig ist, dass auch bei steigenden Mieten die Menschen praktisch nicht gezwungen werden, ihr Lebensumfeld wegen der steigenden Mieten zu verlassen, sondern dass sie in der vertrauten Umgebung weiter leben können.
Knapp 660.000 Haushalte werden das neue Wohngeld in Anspruch nehmen, prognostiziert das BMI. Zudem soll eine sogenannte 7. Mietenstufe hinzukommen, um höhere Mieten in angespannten Märkten zu berücksichtigen, heißt es. Städte und Kommunen werden in diese Mietenstufen eingeordnet. Sie sind wichtig für die Berechnung der Wohngeldhöhe. Kosten soll das Ganze für das nächste Jahr rund 1,2 Milliarden Euro. Die Mehrausgaben von insgesamt 214 Millionen Euro teilen sich Bund und Länder. Grundsätzlich ist die Wohngeldreform zu begrüßen, sagt Verena Bentele vom Sozialverband VdK, fügt aber hinzu:
Was mir nicht reicht, ist ganz einfach die Tatsache, dass mit einem höheren Wohngeld natürlich an der Wohnraumsituation an sich nichts besser gemacht wird. Klar ist, die Menschen, die Wohngeld beantragen, sind darauf angewiesen und brauchen das, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Was aber natürlich das Grundproblem nicht löst, dass wir zu wenig bezahlbaren Wohnraum haben.
Es müsse mehr in den sozialen Wohnungsbau investiert werden, fordert Bentele. Der Berliner Mieterverein vermisst bei der Reform, dass es keinen Zuschuss für Heizkosten gibt und fordert, das Wohngeld jährlich an die Verbraucherpreise zu koppeln. Das heißt, steigen die Verbraucherpreise, muss das Wohngeld automatisch erhöht werden. Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, stuft aber auch grundsätzlich die Wirkung des Wohngeldes als begrenzt ein.
Weil zum einen die Unterstützung viel zu gering ausfallen und zum anderen es auch ja nicht angehen kann, dass immer höhere Mietsteigerungen der Vermieter dann nicht nur von den Mietern selbst bezahlt werden, sondern auch noch von Seiten des Staates mitfinanziert werden.
Die Grünen-Bundestagsfraktion hätte sich zudem eine sogenannte Klimakomponente gewünscht. Das heißt, Mieter, die nach einer energetischen Modernisierung mehr Miete zahlen müssen, sollten stärker über das Wohngeld abgesichert werden. Der Wohngeldbeschluss sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Bundesregierung müsse endlich mehr Geld investieren, um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, so der wohnungspolitische Sprecher der Grünen, Chris Kühn.
Der Bericht von Panayotis Gavrilis. Ist ein flächendeckender Einsatz der biometrischen Gesichtserkennung für die Polizei sinnvoll und ist er mit dem Datenschutz vereinbar? Den Testbetrieb am Berliner Bahnhof Südkreuz jedenfalls hält Ulrich Kelber für problematisch, für fehleranfällig und für potenziell auch diskriminierend. So klar hat sich lange schon kein Bundesbeauftragter für den Datenschutz mehr zu Wort gemeldet, wie heute der SPD-Politiker in seiner neuen Funktion. Aus Berlin dazu Gudula Geuter.
Bis vor gut 4 Monaten war der neue Datenschutzbeauftragte parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Bei der Vorstellung seines ersten Tätigkeitsberichts machte Ulrich Kelber klar, dass er die Arbeit der Bundesregierung im neuen Amt durchaus kritisch begleiten will. Überlegungen zu immer neuen Instrumenten der Sicherheitsbehörden sieht er skeptisch.
Diesen atemlosen Wettlauf um immer neue Sicherheitsgesetze, immer neue Befugnisse, immer höhere Strafen sehen wir kritisch. Sie stehen aus unserer Sicht auch im krassen Widerspruch zu einer sinkenden Kriminalitätsrate, die ja auch letztes Jahr erneut rückläufig war. Ich befürworte daher ein Sicherheitsgesetzmoratorium in Deutschland, Konzentration bestehende Defizite abzuarbeiten, von der technischen Ausrüstung, der personellen Ausstattung, der Zusammenarbeit bis hin zu anderen Fragestellungen.
Konkret formulierte er Zweifel an der sogenannten intelligenten Videoüberwachung. Den Pilotversuch zur Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz hatte das Bundesinnenministerium als Erfolg gewertet. Ulrich Kelber nicht.
Ich sehe nach wie vor hohe Fehlerquoten. Da unterscheidet sich unsere Sicht von der Bundespolizei. Und wenn man diese Fehlerquoten mal tatsächlich auf einen flächendeckenden Betrieb umlegen würde, hätten wir eine sehr hohe Zahl von Menschen, die völlig unberechtigt polizeilichen Maßnahmen unterzogen würden. Und da die Fehlerquoten sich durchaus nach Bevölkerungsgruppen unterscheiden, würden wir auch die Debatte über Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen erhalten.
So würden junge südländische Typen öfter zu Unrecht erkannt als ältere Weiße. Kelber ist über manches unzufrieden, was die Sicherheitsbehörden betrifft. Befugnisse, die er gegenüber Polizei und Nachrichtendiensten habe, könne er nicht durchsetzen. Dateien würden immer mehr verbunden mit allen Gefahren, die das für den Datenschutz bringe. Im Gesetzgebungsverfahren werde seine Behörde zwar gehört, aber oft zu spät. Gerade Sicherheitsgesetze würden regelmäßig so eilig gestrickt, dass umfangreiche Änderungen für den Datenschutz nur noch aufwendig möglich seien. Die letzten Punkte hatte auch schon Kelbers Vorgängerin Andrea Vosshoff kritisiert. In ihrer Zeit wurde das Amt zur unabhängigen, deutlich schlagkräftigeren Behörde umgebaut. Mit 200 statt zuvor 80 Mitarbeitern, weitere werden noch eingestellt. Und in Vosshoffs Zeit, vor einem Jahr, trat die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft.
Aus unserer Sicht eine Zeitenwende im Datenschutz.
Wie andere Datenschützer auch verteidigte der Neue die Grundverordnung gegen Kritik. Weiterhin dürften Namen auf Klingelschildern stehen, Fotos müssten nicht geschwärzt werden.
Das ist auch oft noch gepaart mit so einer Prise Populismus gegen die da oben aus Brüssel.
Gleichzeitig zeigte Kelber Verständnis dafür, dass etwa Betreiber kleiner Vereinswebseiten verunsichert würden. Nachbesserungsbedarf sieht er unter anderem beim Scoring, bei dem nach Erfahrungswerten aus Daten Prognosen erstellt werden, etwa zur Kreditwürdigkeit. Auch manche bürokratische Hürden will er abgebaut sehen. Den bisher 2-jährigen Bericht will Kelber in Zukunft jedes Jahr vorlegen.
Informationen von Gudula Geuter. Und weitere Themen jetzt an diesem Mittwoch im Überblick. Donald Trump will verhindern, dass der Kongress eine ungeschwärzte Kopie des Berichts von Sonderermittler Robert Mueller erhält. Aus Washington dazu Martina Butler.
Dafür beruft er sich auf das sogenannte Executive Privilege. Wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht, kann der US-Präsident sich auf dieses Recht auf Vertraulichkeit berufen. Mit dieser Entscheidung eskaliert die Auseinandersetzung zwischen Weißem Haus und Kongress, zwischen Exekutive und Legislative weiter. Bisher gibt es nur einen zum Teil geschwärzten Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses hatte gefordert, dass der komplette Bericht bis heute vorgelegt wird. Justizminister William Barr hat dies nicht getan. Der Ausschussvorsitzende der Demokraten kritisiert, dass der Kongress seine Kontrollfunktion so nicht wahrnehmen könne. Er befürchtet, dass der US-Präsident auch versuchen könnte, eine Aussage von Robert Mueller vor dem Ausschuss in der kommenden Woche zu verhindern. In diesen Minuten wird im Justizausschuss des Repräsentantenhauses darüber abgestimmt, ob Justizminister William Barr wegen Missachtung des Kongresses formell beschuldigt werden soll. Es wird erwartet, dass dies eine Mehrheit findet und der Kampf um die Herausgabe des kompletten Berichts in die nächste Runde geht.
Regelmäßiger Alkoholkonsum ist bei Jugendlichen so unbeliebt wie nie. Unter jungen Erwachsenen dagegen nimmt gerade exzessives Trinken wieder zu. Mehr zur aktuellen Studie im Bericht von Caroline Born.
Jeder Dritte zwischen 12 und 17 Jahren hat noch nie Alkohol konsumiert. Nur noch knapp 9% trinken regelmäßig, also mindestens einmal in der Woche. 2004 waren es noch über 20%, so die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler.
Das sind gute Zahlen. Bitte weiter so. Und doch müssen wir sehr wachsam bleiben, denn bei weitem sehen nicht alle Zahlen so gut aus und auch nicht alle Trends weisen in die richtige Richtung.
Bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren greife ein Drittel regelmäßig zu Bier, Wein und Spirituosen. Allerdings ist das Rauschtrinken in dieser Gruppe angestiegen, besonders bei jungen Frauen. Diese Entwicklung will Marlene Mortler aufhalten.
Alkohol sollte weder zum Leben gehören wie die Butter zum Brot, noch ist es in irgendeiner Weise cool, sich mit Alkohol in einen Zustand der Besinnungslosigkeit zu befördern.
Deutschland sei weiterhin ein Hochkonsumland für Alkohol, in dem zu viel und zu selbstverständlich getrunken werde. Die Folgen? Gesundheitsschäden und ein höheres Unfallrisiko. Ein bewusster Umgang mit Alkohol sei nur zu erreichen, wenn Bund, Länder und Kommunen gemeinsam daran arbeiten.
Nach einem Streit innerhalb der italienischen Regierungskoalition muss ein Staatssekretär der rechten Lega-Partei nach Korruptionsvorwürfen seinen Posten räumen. Mehr dazu von Jörg Seiselberg.
Es ist eine Niederlage für Lega-Chef Salvini. Der Vizepremier und Innenminister hatte sich bis zuletzt gegen eine Ablösung seines Parteifreunds und Vertrauten gewehrt, der unter Korruptionsverdacht steht. Auch in der entscheidenden Kabinettssitzung am Mittag weigerten sich Salvini und die Lega, der Entlassung ihres Staatssekretärs Siri zuzustimmen. Ministerpräsident Conte aber machte von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und verfügte mit Unterstützung des Koalitionspartners Fünf-Sterne-Bewegung den Rauswurf des Legamannes. Die Entscheidung muss noch von Staatspräsident Mattarella abgesegnet werden, dies aber gilt als Formalie. Salvini kündigte an, die Lega werde trotz der Niederlage im Fall Siri in der Regierung bleiben. In den vergangenen Tagen hatte sich der Konflikt zwischen den beiden Koalitionspartnern in Italien zugespitzt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte Salvini unter anderem mangelndem Mut im Umgang mit Korruptionsvorwürfen unterstellt. Umgekehrt kritisierte Salvini den Koalitionspartner unter anderem mit den Worten, er solle aufhören zu nerven. In den italienischen Medien wird spekuliert, Salvini und die Lega planten einen Bruch des Regierungsbündnisses nach der Europawahl, um Neuwahlen zu provozieren.
Nach der Entscheidung, den Bürgermeister von Istanbul neu wählen zu lassen, hat die Opposition in der Türkei heute beantragt, die Präsidenten- und Parlamentswahlen von 2018 für ungültig zu erklären. Dazu Christian Buttgereit.
Ein Sprecher der größten Oppositionspartei CHP sagte, die Begründung für die Wiederholung der Bürgermeisterwahl treffe auch auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2018 zu. Die oberste Wahlkommission hatte bemängelt, dass die für die Auszählung verantwortlichen Wahlleiter nicht, wie vorgesehen, ausschließlich Staatsbedienstete gewesen seien. Der CHP-Sprecher sagte, das sei auch bei der Wahl des Parlaments und des Staatspräsidenten vor knapp einem Jahr der Fall gewesen. Darüber hinaus müsste in Istanbul nicht nur die Bürgermeisterwahl wiederholt werden, sondern die gesamte Kommunalwahl. Für die Auszählung der Stimmen für Stadträte, Bezirksbürgermeister und Gemeindevertreter seien schließlich dieselben Wahlleiter verantwortlich gewesen wie bei der Bürgermeisterwahl, so die CHP. Die Regierungspartei AKP von Staatspräsident Erdogan hatte die Annullierung der Bürgermeisterwahl beantragt, die sie knapp verloren hatte, nicht aber die der anderen Teile der Kommunalwahl. Dort hatte die AKP gewonnen.
Und damit zu den Entwicklungen an den Finanzmärkten. Nach dem Kursrutsch gestern geht der Dow Jones an der Wall Street in New York knapp im Plus mit 25.967 Punkten aus dem Handel. 0,7% sind es mehr beim DAX in Frankfurt und 12.180 Punkte. Weitere Entwicklungen im Bericht von Viktor Goldkamp.
Heute gab es eine öffentliche Ohrfeige für die Deutsche Bank. Große Aktionärsberater machen Stimmung gegen die Chefs des Frankfurter Geldhauses. Der Aktionärsberater ISS hat Großinvestoren nämlich empfohlen, auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank weder den Vorstand noch den Aufsichtsrat zu entlasten. Die Bank habe immer wieder Versprechungen gemacht und am Ende zu wenig Fortschritte. ISS schreibt deswegen, ab einem bestimmten Zeitpunkt sollten Aktionäre ihren Bedenken Gehör verschaffen. Das ist ein markiger Satz und ein einflussreicher. Denn auch wenn viele Privatinvestoren Stimmberater wie ISS nicht kennen, viele Großinvestoren hören auf die Börsenflüsterer aus dem Hintergrund. Und das lässt die Bankmanager ordentlich zittern. Gut lief es dagegen für den Siemens-Chef Joe Käser heute. Er packt richtig an und will den Industriekoloss ordentlich umbauen. Dazu soll das lahmende Geschäft mit der Energietechnik abgespalten werden und separat an die Börse kommen. Siemens verliert damit ein Stück seiner DNA und wird vom Mischkonzern zu einem immer fokussierteren Unternehmen, in dem laufend lahmende Bereiche weichen müssen. Der deutsche Leitindex DAX insgesamt schaltet heute wieder in den Vorwärtsgang. Er legt 0,7% zu und schließt bei 12.180 Punkten. Dabei stehen die Handelsgespräche zwischen den USA und China unter keinem guten Stern. Denn heute wurde bekannt, dass die Chinesen bei vielen konkreten Zusagen in wichtigen Punkten offenbar einen Rückzieher gemacht haben. Dass die Börsen trotzdem steigen, hat einen einfachen Grund. Das Prinzip Hoffnung.
Informationen von Viktor Goldka, 23 Uhr und 41 Minuten. Nichts weniger als einen Neustart hat Cyril Ramaphosa versprochen, der Präsident Südafrikas und Vorsitzende des ANC. Er will den Niedergang und die Korruption unter Vorgänger Jacob Zuma hinter sich lassen. Eine Mehrheit bei den Parlamentswahlen für seinen ANC gilt als sicher. Dennoch wächst auch der Unmut, weil es der Regierungspartei bisher nicht gelungen ist, Armut und soziale Ungleichheit einzudämmen. Jana Gent berichtet.
Gerade mal 19 Jahre alt ist Ayanda Dlomo. Sie hat in Alexandra gewählt, einem Township in Johannesburg. Und sie sagt, wofür während der Apartheid gekämpft wurde, das war doch das Recht, wählen zu gehen.
One of the things that was fought for during apartheid was for our right to be able to vote.
Gewählt haben die Südafrikaner. Und doch klingen einige Menschen erst einmal noch ernüchtert und desillusioniert, so wie dieser alte Mann in Hammanskraal, nördlich von Pretoria.
We are now still asking to be liberated from this poverty.
Wir wollen immer noch befreit werden, diesmal von der Armut, in der wir leben, seit wir wählen dürfen. Wir dachten, alles könnte anders werden. Aber es sieht doch so aus, als würden die Behörden es gut finden, wenn wir arm bleiben, weil wir dadurch folgsam sind.
Is happy with keeping us poor so that we should always be obedient.
Dabei sind die Ansagen der Politiker eindeutig. Der Chef der Oppositionspartei Demokratische Allianz, Musi Maimane, sagt der Korruption den Kampf an. Der Chef der linkspopulistischen EFF, Julius Malema, will Land enteignen, ohne Entschädigungen zu zahlen. Und ANC-Präsident Cyril Ramaphosa will die Armut bekämpfen.
Inequality remains and unemployment is still high.
Ungleichheit und Arbeitslosigkeit sind unsere Probleme. Das klare Mandat, das wir durch diese Wahl bekommen werden, ist doch, dass die Wirtschaft wachsen muss. Nur so können wir den Bedürfnissen der armen Menschen gerecht werden. Ich will keine Entschuldigungen mehr. Ich will, dass wir mit der Arbeit beginnen.
I don't want any further excuses. I just want us to work.
Ramaphosa gilt als Reformer, aber in seiner Partei werden nach wie vor Flügelkämpfe ausgetragen. Auch das hat viele junge Wähler demotiviert, überhaupt wählen zu gehen. 9 Millionen haben auf ihr Kreuz verzichtet. Nicht so ein junger Mann in der Hafenstadt Durban.
It ensures a better future.
Damit sorgt man doch für eine bessere Zukunft. Wir sind alle verantwortlich dafür, was in Südafrika passiert. Wenn ich jemanden wähle, der mich führen soll, dann bekommt er die Macht, das zu ändern, was mich nervt. Wählen ist kein Privileg mehr. Es ist ein Recht für jeden Südafrikaner.
Voting is no longer a privilege. It is now a right for every South African.
Trotz kleinerer Zwischenfälle lief die Wahl grundsätzlich ruhig ab. Das sieht auch der Vorsitzende der unabhängigen Wahlkommission, Sy Mamabolo, so.
The Electoral Commission remains highly satisfied.
Die Wahlkommission ist hochzufrieden über den Ablauf der Wahl im ganzen Land. Das waren bisher die erfolgreichsten und friedlichsten Wahlen in der Geschichte unseres Landes.
Peaceful elections yet in the history of our country.
Umfragen hatten prophezeit, dass die Mehrheit des ANC zwar nicht gefährdet sein wird, die Partei aber herbe Stimmenverluste verzeichnen könnte. Dieser junge Kapstädter hat das so ausgedrückt. Er wolle nicht respektlos klingen, aber die Zeit des ANC sei einfach vorbei.
I don't want to be disrespectful to anyone's beliefs, but I think the ANC's time
is over.
Auch die Demokratische Allianz muss mit Einbußen rechnen, während die linkspopulistische EFF einen triumphalen Erfolg feiern könnte. Jetzt heißt es in jedem Fall warten. Nur tröpfchenweise trudeln die Auszählungen aus den verschiedenen Landesteilen ein. Erst am Samstag soll es das offizielle Wahlergebnis geben.
Berichtet Jana Gent aus Südafrika. Geradezu verheerend war die Geschäftsbilanz von US-Präsident Donald Trump in den 1980er und in den 1990er Jahren. Einem Bericht der New York Times zufolge hat er bei seinen Geschäften so hohe Verluste gemacht, dass er für 8 von 10 Jahren keine Einkommensteuer zahlen musste. Die Einzelheiten im Bericht von Martin Ganzelmeier.
US-Präsident Donald Trump stellt seine Unternehmerkarriere gerne als amerikanische Erfolgsgeschichte dar. Ich habe viele großartige Deals gemacht und das schon früh in jungem Alter.
I did a lot of great deals and I did them early and young.
Seine Anhänger sehen Trump wegen seiner unternehmerischen Fähigkeiten auch im Weißen Haus als Dealmaker in Chief. Ob Trump als Immobilienlöwe von Manhattan wirklich so erfolgreich war, daran gab es schon früher Zweifel, weshalb es Trump bislang als einziger Präsident seit Richard Nixon ablehnt, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Begründung, die würden noch geprüft und außerdem könne man aus Steuererklärungen ja nicht viel lernen.
You don't learn very much from tax returns, let me tell you right now.
Die New York Times erhielt nun die Daten aus Trumps Steuererklärungen der Jahre 1985 bis 1994. Und zwar von jemandem, der legalen Zugriff auf Trumps Steuererklärungen hat. In diesem Zeitraum von 10 Jahren, von Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre, machten die Firmen des Immobilienunternehmers aus New York fast 1,2 Milliarden Dollar Verluste. Trump war damals also alles andere als der erfolgreiche Geschäftsmann, wie er sich in seinem Bestseller von 1987 The Art of the Deal darstellte. Anhand seiner Steuererklärungen wird deutlich, dass Trump in Wirklichkeit mit seinen Bauprojekten, Hotels und Casinos von Jahr zu Jahr mehr Schulden anhäufte. Der Investigativjournalist David K. Johnston rechnete im Sender CNN vor, jedes Mal, wenn Trump in diesen 11 Jahren einatmete, verlor er mehr als $3.
Every time Donald Trump took a breath for 11 years, he lost more than $3.
Die New York Times kommt zum Fazit, Trump scheine bis Mitte der 90er Jahre mehr Geld als nahezu jeder andere amerikanische Steuerzahler verloren zu haben. In 8 der 10 vorliegenden Steuererklärungen zahlte Trump deshalb keine Einkommenssteuer. Für Michael D'Antonio, Autor einer Biografie über Trump, war der vermeintlich erfolgreiche Baulöwe in Wirklichkeit ein Hochstapler und Betrüger. Er bezeichnete sich als großen Baumeister. In Wirklichkeit war er Baumeister eines Image, das ihn später auch zum Präsidenten machte. US-Präsident Trump wies die Recherche der New York Times als, so wörtlich, höchst ungenauen Fake-News-Angriff zurück. Auf Twitter bestritt Trump zwar nicht die Richtigkeit der Unterlagen, betonte allerdings, in den 80er und 90er Jahren hätten Immobilienunternehmer wie er massive Abschreibungen für Steuerzwecke vornehmen dürfen. Es sei ein Sport gewesen, dadurch möglichst wenig Steuern zu zahlen. Investigativjournalist David K. Johnston hält diese Darstellung Trumps für verharmlosend.
All the small Donald Trump destroyed.
All die kleinen Betriebe, die Trump zerstört hat, all die Leute, die er um ihr Geld betrogen hat, all die nicht zurückgezahlten Kredite, dies geschah nicht ohne erheblichen Schaden für andere Menschen. Ironie der Geschichte, richtig erfolgreich wurde Trump erst, als er nicht mehr selbst Gebäude bauen ließ, sondern mit der Erfolgsserie The Apprentice ein Quotenhit im Reality-TV wurde. Anschließend verkaufte er geschickt die Marke Trump. Dennoch vermuten die Demokraten im Kongress, dass Trump auch in der jüngeren Vergangenheit bei weitem nicht so reich war wie behauptet. Auch deshalb verlangen sie die Herausgabe der Steuerunterlagen aus den vergangenen 6 Jahren. Trump und sein Finanzminister Mnuchin lehnen dies jedoch bislang strikt ab.
Ein Bericht von Martin Ganzelmeier. Mehr als 6 Stunden lang dauerte in Kabul der Angriff von radikal-islamischen Taliban auf Büros einer Hilfsorganisation. Nach stundenlangen Gefechten mit Sicherheitskräften sind mindestens 5 Menschen tot und 24 verletzt. Dazu Bernd Muschborowska.
Kurz vor Mittag Ortszeit gab es eine schwere Explosion vor dem Eingang der Nichtregierungsorganisation Counterpart International in Kabul. Danach seien bewaffnete Angreifer in das Gebäude gestürmt, berichtete das afghanische Fernsehen. Es habe weitere Explosionen gegeben und stundenlange Feuergefechte zwischen den Sicherheitskräften und den Angreifern. Nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums wurden zahlreiche Verletzte in die Krankenhäuser gebracht. Einer von ihnen, Sayed Mohammed, sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AP: Da war eine gewaltige Explosion. Ich war von oben bis unten mit Staub bedeckt. Und dann habe ich gesehen, dass ich blutete. Ich bin rüber zum Al-Shifa-Krankenhaus gegangen. Dort haben sie mich verbunden und jetzt gehe ich nach Hause. Die von dem Angriff betroffene NGO setzt sich für die Zivilgesellschaft in Afghanistan ein. Sie wird, so zeigt es ihre Facebook-Seite, unter anderem von den USA finanziell unterstützt. Die Taliban haben sich inzwischen zu dem Anschlag bekannt. Ende vergangener Woche hatte Afghanistans Präsident Ashraf Ghani den Taliban eine Waffenruhe angeboten, nachdem die Große Ratsversammlung, die Loya Jirga, Empfehlungen für Friedensgespräche beschlossen hatte. Die Taliban lehnten es jedoch ab, die Waffen niederzulegen und fühlen sich auch nicht an die Beschlüsse der Loya Jirga gebunden. Sie hatten angekündigt, ihren heiligen Krieg auch während des Ramadan fortzusetzen. Der muslimische Fastenmonat hat in Afghanistan am Montag begonnen. Muslime dürfen während dieser Zeit erst nach Sonnenuntergang essen und trinken und sollen, so die Vorschriften gemäß dem Koran, schlechte Gedanken, Worte und Handlungen vermeiden. Endlich Frieden, das sei der größte Wunsch der Afghanen, sagte Mohammed Ibrahim, ein Einwohner von Kabul, einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Wir rufen die afghanische Regierung und die Taliban dazu auf, endlich den Weg frei zu machen für einen anhaltenden Waffenstillstand. Seit Anfang des Jahres sind bei insgesamt 5 schweren Anschlägen in Kabul mindestens 28 Menschen getötet und knapp 240 verletzt worden. Nicht für alle Anschläge waren die Taliban verantwortlich. Auch die Terrororganisation Islamischer Staat hat in der afghanischen Hauptstadt schon mehrmals zugeschlagen.
Informationen von Bernd Muschborowska. Das Kleingedruckte und die Neigung zur Verkürzung im Netz machte die Republika in diesem Jahr zum Thema der Internetkonferenz in Berlin. Mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher fanden das interessant. Noch nie gab es außerdem so viel Politik, so wurde das Treffen von Frank-Walter Steinmeier und damit zum ersten Mal von einem Bundespräsidenten eröffnet. Der hielt ein Plädoyer übrigens für die lange Rede. Was von der diesjährigen Republika bleibt, Stefan Fries.
Mehr als 500 Veranstaltungen, mehr als 1000 Redner und Diskussionsteilnehmer. Die Republika und die angeschlossene Medienkonferenz Media Convention Berlin haben wieder tausende Teilnehmer nach Berlin gezogen. Oft wird den Machern vorgeworfen, kritische Gegenstimmen zu ihrer tendenziell politisch eher linken Haltung nicht einzuladen. Dieses Mal aber kam einer der Hauptgegner der Republika-Gemeinde, der CDU-Europapolitiker Axel Voss, der die umstrittene EU-Urheberrechtsreform federführend ausgearbeitet hat. In einem kontroversen Gespräch stellte er sich Netzpolitik-Aktivist Markus Becke dar.
Was da ja zum Ausdruck kommt, ist, dass eine private Homepage nicht dem Artikel 13 unterfällt.
Aber trotzdem unter dem Urheberrecht steht. Und wenn ich da etwas publiziere, was die Rechte anderer verletzt,
aber,
dann habe ich
die Diskussion geht doch um Artikel 13.
Nee, bei mir geht die Diskussion darum, dass das Urheberrecht zu kompliziert ist.
Aber dann
ist
und müssen wir natürlich ganz von vorne beginnen und schlichtweg einfach mal feststellen, das Urheberrecht, mal völlig unabhängig von dieser Reform, das Urheberrecht als solches.
Beckedahl lehnt vor allem Upload-Filter ab, die mit der Urheberrechtsreform unvermeidlich seien. Dass die oft falsch liegen, mussten ausgerechnet die Republikamacher erleben. Ihr eigener Livestream bei YouTube wurde unterbrochen, weil während eines Vortrags ein Ausschnitt aus einer Arte-Sendung gezeigt wurde. Die Filter erkannten nicht das legale Zitat, sondern fälschlicherweise eine Urheberrechtsverletzung. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auf der Republika auch wieder über die Regulierung von Plattformen diskutiert. Wie dämmt man die Marktmacht großer Akteure so ein, dass kleine Unternehmen noch eine Chance haben? Plattformen wie etwa Amazon oder Facebook zu zerschlagen, hält EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager nicht für den richtigen Weg. Die Unternehmen würden vor Gericht ziehen. Dann verbringen sie Jahre vor Gericht, bevor sie einen Effekt erzielen. Also kümmern wir uns um den Zugang zu Daten. Wenn Unternehmen Wettbewerbern Zugang zu Daten geben müssen, erreichen sie denselben Wettbewerbsdruck. Diese haben dann eine faire Chance. Es sind Diskussionen, die nach der Republika weitergeführt werden, auch bei der nächsten Konferenz 2020.
Stefan Fries über die Republika in diesem Jahr und Udo Stehl hier im Studio hat jetzt noch die Presseschau.
Ja, guten Abend. Der Iran will sich an Teile des internationalen Atomabkommens nicht mehr halten. Diese Ankündigung aus Teheran erfolgte ein Jahr, nachdem die USA sich aus der Vereinbarung zurückgezogen hatten. Die Saat des Donald T. geht auf, titelt die neue Osnabrücker Zeitung. Nun geschieht das, worauf US-Präsident Trump offenbar spekuliert hat. Teheran liefert einen möglichen Vorwand für eine weitere Eskalation im Konflikt. Die Strategie der EU, genau das zu verhindern, ist nicht aufgegangen. Ein Trauerspiel. Die Instabilität im Nahen Osten nützt den USA in gewisser Weise, denn sie hält die Rüstungsmaschinerie am Laufen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle warnt davor, die Schuld einseitig beim Iran zu suchen. Auch nach der Aufkündigung des Abkommens durch Trump hat sich das Regime Inahim nicht zu einem vollkommenen Bruch des Abkommens hinreißen lassen. Die Ankündigung, einige Teile nicht einhalten zu wollen, bleibt weit hinter dem zurück, was die radikalen Kräfte in Teheran wünschten. Umso törichter ist das plumpe Verhalten Donald Trumps in der Region. Er verbiss sich vom ersten Moment der Präsidentschaft in das Abkommen und setzte auf Konfrontation. Kennt Trump das Wort Deeskalation nicht, fragen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Die Gefahr eines großen Krieges im Mittleren Osten ist jetzt wohl realer als je zuvor in den vergangenen 15 Jahren, seit die Kontroverse um das angebliche Nuklearwaffenprogramm der Islamischen Republik begann. Es ist nicht zu erwarten, dass Washington sich durch Proteste von Europäern beeinflussen lässt. Dennoch darf die EU jetzt keine Chance auslassen und keine Mühe scheuen, um deeskalierend zu wirken. Auf mögliche Reaktionen der EU blickt der Mannheimer Morgen. Paris, Berlin und London drohen nun zwischen die Mühlsteine zu geraten. Folgen sie den USA, dann wird sich Iran nuklear bewaffnen. Ein weiterer atomarer Schurkenstaat wäre geboren. Geben die Europäer Washington aber Kontra, indem sie Geschäfte mit dem Iran aktiver als bisher sicherstellen, provozieren sie, dass Trump sie selbst mit Wirtschaftssanktionen überzieht. Das zweite Kommentarthema ist die Ausreise von Asia Bibi aus Pakistan. Die Christin konnte das Land verlassen, nachdem sie zunächst zum Tode verurteilt worden war, das Urteil später aber aufgehoben wurde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigt sich zufrieden. In Pakistan hat das Recht über den religiösen Fanatismus gesiegt. Damit geht eine für den pakistanischen Staat peinliche Geschichte hoffentlich zu Ende. Denn an dem Fall von Asia Bibi lässt sich zeigen, dass es nicht ausreicht, wenn ein Staat Minderheiten weitreichende Rechte gewährt. Er muss sie gegenüber radikalen Teilen der Gesellschaft auch verteidigen und durchsetzen können. Daran zweifelt die Taz aus Berlin. Es wird dem Terror lautstarker Extremisten nachgegeben und das ganze Land von diesen als Geisel genommen.
Udo Stiel mit der Presseschau. Vielen Dank. Darf ich empfehlen Ihnen noch die Radionacht hier im Deutschlandfunk und die beginnt mit der Sendung Fazit, Kultur vom Tage der Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung heute mit Jasper Barenberg.